Gehen wir es an. Im Prinzip hat das überhaupt eine Relevanz, die Herzklappenerkrankung, muss man sagen. Ja, auf der linken Seite sehen Sie, dass das eine Erkrankung des älteren Menschen ist. Wir werden immer älter, damit wären Sie, damit wäre ich häufiger mit Patienten mit einer Herzklappenerkrankung konfrontiert werden. Und die Frage ist dann immer, machen wir alles schon perfekt? Und das Überleben, das Erwartete, ist noch immer besser als das, was wir wirklich beobachten. Das heißt, es gibt noch ein Verbesserungspotenzial. Und ich habe mir gedacht, ich nehme eine rezente Arbeit her, die untersucht hat, welche Herzklappenerkrankungen stehen eigentlich im Vordergrund. Europäisches Register, und Sie sehen hier auf der rechten Seite, sind über 7000 Patienten mit schwerer Herzklappenerkrankung untersucht worden, ist die führende Herzklappenerkrankung die Aortenklappenstenose, dann die Mitralinsuffizienz oder eine Kombination aus beiden. Und wenn Sie mit denen zurechtkommen, können Sie im Prinzip schon 3/4 der Patienten gut betreuen. Und deswegen erlauben Sie mir, dass ich mich auf diese beiden Erkrankungen auch konzentriere. Entscheidende Fragen, keine Sorge, lesen Sie es nicht. Die sind aus der Richtlinie, ich habe sie für Sie gekürzt. Was ich mich fragen muss, wenn der Patient vor mir steht, ist, besteht ein signifikantes Vitium? Und da werden Sie mir recht geben, es gibt da durchaus auch einmal diskrepante Befunde. Und die zweite Sache, besteht überhaupt eine Symptomatik aufgrund des Vitiums? Denken Sie jemand mit einer mittelbeschweren Aortenklappenstenose, einem guten Ventrikel und einer COPD Gold 4, der kommt und sagt, er hat Belastungsdyspnoe. Genau, einige lächeln, das ist aber gar nicht so selten im Alltag. Das heißt, diese Symptomatik, die wir herannehmen, die ist ganz entscheidend, allerdings nicht immer so leicht festzumachen, ob wirklich dieses Vitium ausschlaggebend ist. Die zweite Sache ist, wie groß sind meine Erfolgsaussichten und wie hoch ist der Risiko des Eingriffs? Und aus diesem kann ich dann eine Nutzen-Risiko-Abwägung machen und möchte natürlich auch den Patienten in die Entscheidung mit einbringen, weil es ist ein großer Unterschied, ob ich eine Klappenerkrankung habe, zum Beispiel eine schwere Aortenstenose, bei jemandem, der sonst gesund ist, der hochsymptomatisch ist und wo ich sage, okay, ich habe auch kein großes technisches Risiko, versus ich habe einen Patienten, der eine COPD Gold 4 hat, der eine hochgradig herabgesetzte Linksventrikelfunktion hat, eine Niereninsuffizienz, eine Anämie, Gonadrosen, Coxarthrosen. Und das ist jetzt nicht so einfach sozusagen so erfunden, sondern das sind Patienten im Alltag und dann hat er auch noch eine mittelbeschwere Mitralinsuffizienz. Da wäre ich sicherlich deutlich zurückhaltender sein, weil ich mir denke, das Risiko ist hoch und die Erfolgsaussichten auf eine symptomatische Verbesserung möglicherweise sehr gering. Etwas, was ich oft von Patienten gefragt werde, gerade wenn sie weit über 80 sind, zahlt sich das in mein Alter noch aus? Sie sehen, ich arbeite in Wien. Muss ich sagen, ja, weil viele, die 85 Jahre alt sind, sind mehr oder weniger gesund 85 geworden. Und die durchschnittliche Lebenserwartung, schauen Sie da bitte nur auf diese eine Zahl, ist da 6,5 Jahre. Also das Alter per se schließt es nicht aus. Was aber ganz entscheidend ist, und da bitte ich Sie, wenn Sie nur das mitnehmen von dem Vortrag, dann haben Sie schon sehr, sehr viel mitgenommen, ist die Gebrechlichkeit. Etwas, was wir alle kennen, dieses Bauchgefühl, wenn man Patienten anschaut und sich denkt, ui, das schaut nicht gut aus, der wird das nicht schaffen, eine Operation. Etwas, was uns die Chirurgen viele, viele Jahre vorgelebt haben, wenn sie den Patienten begutachtet haben. Und es bringt nichts für den Menschen, und das verstehen Sie, meistens auch die Familie, die mitkommt bei diesen Gesprächen, wenn die Klappe das Einzige ist, was funktioniert, aber der Mensch eigentlich gar nichts davon hat. Das heißt, ich kann ihm nur bei einem Eingriff ein Risiko aussetzen, ohne möglicherweise eine Erfolgsaussicht. Und damit wir dieses Bauchgefühl auch etwas objektivieren, gibt es Tools, wie zum Beispiel diesen Essential Frailty Toolset auf der rechten Seite. Ganz einfache Sachen, das sind, wie oft kann er sich aus dem Sessel erheben, dann die Demenz bzw. Hämoglobin und Albumin, etwas, was überall verfügbar ist. Und das, was ich Ihnen mitgeben möchte, wenn alle 5 Punkte erfüllt sind, dann ist die Überlebenswahrscheinlichkeit innerhalb des nächsten Jahres unter 50%. Rückt die Gebrechlichkeit in ein ganz anderes Licht. Ja, die Aortenklappenstenose, einer der zwei sozusagen führenden Klappenerkrankungen. Sie kennen das im Echo auf der linken Seite. So, schauen wir, dass der Pfeil herkommt. Auf der linken Seite die verkalkte Klappe. Auch hier weiß, im Echo tun wir uns oft schwer, zwischen Kalk und Verdickung zu unterscheiden. Und der Goldstandard ist im Prinzip, dass ich hier die Gradienten messe im Ausflusstrakt und dann über der Klappe. Und dann habe ich sogenannte, wir lieben in der Medizin immer Cut-offs. Wir wollen immer Cut-offs haben, wo ich weiß, ab da ist es schwer und darunter ist alles in Ordnung. Und das sind natürlich Dinge, die sich über die Zeit ändern und die haben auch einen gewissen edukativen Wert, wie zum Beispiel diese 1 Quadratzentimeter, die meisten kennen, Klappenöffnungsfläche bzw. 40 mm Hg mittlerer Gradient. Und wenn man sich das dann anschaut, dann sieht man hier, dass ein Teil der Patienten zwar unter einem Quadratzentimeter Klappenöffnungsfläche hat, aber der Gradient ist bei 20, 25. Das heißt, diese Werte korrespondieren nicht immer. Und da möchte ich Sie hellhörig machen, wenn Sie so einen Echobefund lesen, die KÖF alleine sagt nicht, ob etwas schwer ist. Es kann auch eine mittelgradige Aortenklappenstenose, eine KÖF von 0,7 oder 0,8 haben. Und das ist etwas, was ich Sie bitte mitzunehmen, weil es gibt Gründe dafür. Auf der linken Seite normaler Ventrikel mit normalem Fluss, da passen die Sachen meistens ganz gut zusammen. Auf der rechten Seite sehen Sie jemanden, wir haben heute über die Herzinsuffizienz und die reduzierte Linksventrikelfunktion gesprochen und wenn der Fluss damit reduziert ist, naja, dann wird auch der Fluss über der Aortenklappe reduziert sein und der mittlere Gradient nicht so hoch. Das heißt, was wir da machen, ist ein Dobutamin-Stress-Echo, erhöhen den Fluss und schauen dann, ob auch entsprechend der Gradient steigt. Das, was aber in den letzten Jahren immer häufiger ein Problem ist, und Sie haben heute die HEFPEF angesprochen, Patienten, die eine erhaltene Linksventrikelfunktion haben und trotzdem aber einen niedrigen Fluss, und das sind nicht immer die kleinen, dicken Ventrikel, sondern viel häufiger, Vorrednerin, ist das Vorhofflimmern als Ursache, eine begleitende Mitral- oder Trikuspidalinsuffizienz, die uns unseren Goldstandard, nämlich die Echomessung, erschwert. Und wenn solche diskrepanten Messungen, Werte da sind, dann muss man mal überprüfen, ist das Vizium überhaupt schwer? Bei diesen Patienten machen wir meistens einen Kalkscore der Aortenklappe im CD, das geht schnell, ist keine große Belastung und hilft in den meisten Fällen weiter. Wir haben jetzt also definiert, schwere Aortenklappe liegt vor und jetzt ist die Frage Symptome und etwas, was Braunwald schon vor vielen, vielen Jahren beobachtet hat, hat immer noch seine Gültigkeit, nämlich gefährlich wird es dann, wenn der Patient Beschwerden bekommt. Und schauen Sie bitte auf die rechte Seite hier, in dem Moment geht es steil bergab. Das heißt, solange eine Klappenerkrankung schwer ist, aber der Patient wirklich asymptomatisch, habe ich noch keine erhöhte Mortalität, erst dann, wenn er Symptome bekommt. Und jetzt können Sie sich vorstellen, dass das eben nicht immer so leicht ist. Die COPD haben wir erwähnt, das BMB kann hier helfen, die Muskelschwäche, Mobilität kann Symptome machen, ohne dass die Symptome wirklich von der Klappe selbst kommen. Begleiterkrankungen wie die KHK, der Blutdruck, der nicht gut eingestellt ist mit 190 oder 200, eine Adipose, das zum Beispiel eine Anämie und was sehr häufig hilft bei Patienten, die vor allem in die andere Richtung, nämlich asymptomatisch sind, ist, glauben wir das wirklich? Das heißt, wir setzen sie aufs Radl und schauen, wie weit sie unter kontrollierten Bedingungen Radfahren können. Und da wundert man sich manchmal, dass bei 50% der vorher beschwerdefreie Patient dann doch Luftnot hat und abbrechen muss. Und das BMB ist sicher etwas, was im Spital rasch verfügbar ist und auch sehr hilfreich. Wir gehen jetzt nicht das Ganze durch. Ich möchte nur mit Ihnen kurz besprechen, was machen wir. Also wir haben jetzt Symptome, die auf die Klappe zurückzuführen sind. Wir haben eine schwer verengte Klappe. Und der nächste Punkt, und auf den möchte ich besonders hinweisen, ist, wir müssen ausschließen, dass es, wenn man so will, eine Futile-Intervention ist. Das heißt, dass es dem Patienten nichts bringt, weil er ganz andere Probleme, wie zum Beispiel die Gebrechlichkeit, Immobilität etc. hat, wo man ein unwahrscheinlicher Benefit auftritt. Das müssen wir sehr früh ausschließen. Immer wieder sehe ich in der Klappenambulanz Patienten, die gut gemeint die ganzen Stufen durchgehen und am Schluss kommt die Familie mit einem Menschen, der in den letzten halben Jahr nicht mehr aus dem Bett aufgestanden ist. Und das müssen wir frühzeitig auch im Sinne des Patienten unterbinden. Und wenn das dann so ist, dann kann man sich entscheiden zwischen TAVI und konventionellem Klappenersatz. Was sind die Richtlinien? Früher die TAVI, also das Katheterverfahren, bei den Höchstrisikopatienten haben wir begonnen, haben gesehen, das ist erfolgreich, dann in die Hochrisikogruppe und mittlerweile sind wir in der intermediären Risikogruppe. Und das, was ich auch immer wieder in der Klappenambulanz sehe, ist, dass dem Patienten gesagt wird, da machen wir Katheterklappen, das ist wie ein Herzkatheter, keine Sorge, das ist überhaupt kein Problem. Und mit dieser Erwartungshaltung sitzen dann Patienten vor mir, die vielleicht 69 Jahre alt sind, keine Begleiterkrankung haben und man sich eigentlich fragen muss, ist es wirklich so, dass wir wissen, dass in dieser Patientengruppe die TAVI die bessere Lösung ist. Denken Sie nur dran, wir schneiden den Kalk nicht raus. Der bleibt drinnen, die verkalkten Segel. Wir wissen zum Beispiel auch noch nicht, was das heißt, wenn zum Beispiel diese Klappe oder diese verkalkten Segel nahe zum Hauptstamm kommen für eine zum Beispiel Progression der KHK etc. Also es sind, glaube ich, noch viele Dinge, die noch nicht so eindeutig geklärt sind. Deswegen möchte ich Ihnen mitgeben, was sind so Vorteile bzw. Nachteile der beiden Verfahren bei diesen Niedrig- oder Intermediärrisikopatienten. Bei den TAVIs haben wir, da wir ja den Kalk drinnen belassen, mehr Undichtheiten neben der Klappe, häufiger Schrittmacher und natürlich Gefäßkomplikationen und bei der konventionellen Aortenklappenoperation mehr schwere Blutungen, häufiger Nierenversagen und auch häufiger ein Vorhofflimmern. Die Insultrate ist bei beiden Verfahren gleich in diesem Kollektiv. Und jetzt gibt es bestimmte Gründe, wie zum Beispiel je älter und je kränker der Patient ist, desto eher gehen wir zur TAVI oder wenn er schon voroperiert ist, dann eher zur TAVI. Aber wenn der Hauptstamm, so wie ich es erst gestern bei einer Patientin hatte, zum Beispiel ganz knapp nur abgeht von der Klappenebene, dann ist die TAVI einfach technisch nicht möglich oder nur mit einem extrem hohen Risiko. So, das sind die technischen Aspekte. Oder wenn er schon voroperiert ist oder eine andere Operation braucht, wo man sowieso sternotomieren muss. Ich habe Ihnen zwei Klappenmodelle mitgebracht, stellvertretend für ganz viele, die es mittlerweile gibt. Und das ist die erste Klappe, was da passiert. Der Eingriff ist in Pseudoanalgesie. Das heißt, wir nicht in Intubationsnarkose. Der Grund ist, dass wir das so niedrig wie möglich halten, um das postinterventionelle Delir und damit Komplikationen hintanzuhalten. Der Patient reagiert ganz unterschiedlich. Manche sprechen mit mir, andere dösen und kriegen gar nichts mit. Und in der Leiste wird zweimal auf der einen Seite punktiert für einen vorübergehenden Schrittmacher und einerseits, andererseits für einen Katheter, so einen Pigtail, Sie sehen den hier, der mir als Markierung dient und dann dieses dickere Rohr, das hat ungefähr 6 bis 8 mm, je nachdem, das gibt man dann in die andere Leiste rein. Und das ist eben eine ballonexpandierbare Klappe. Da kommt es in dem Moment, wo man die Klappe implantiert, darf natürlich kein Blutfluss sein, da lässt man das Herz mit 180, 200 Schlägen kurz ganz schnell schlagen. Damit steht das Herz oder das Blut und ich kann die Klappe auf den Millimeter genau platzieren. Und die zweite Klappe ist eine selbstexpandierbare, die haben wir heute eingebaut. Das ist eine Klappe, bei der dieses Metall die Eigenschaft hat, dass es im Eisbad ganz, ganz weich wird und dann kann ich eine Hülse drüber geben. Und an der richtigen Stelle ziehe ich dann diese Hülse zurück und die Klappe, so wie auch die andere, befestigt sich an den verkalkten Segel. Und Sie sehen auch hier ein brauchbares Ergebnis. So, wie wissen wir, welche Klappe, ob das technisch möglich ist? Das ist das CD, das ist der Goldstandard. Also jeder Patient hat ein CD davor. Und der Hauptzugang über 90% ist über die Leistengefäße, außer wir haben da irgendwie so eine besonders enge, besonders kleine Gefäße oder hier so ein Loop oder halt ein besonderes Kink, dann gibt es noch alternative Zugangswege. Und Sie können sich vorstellen, das ist manchmal gar nicht so einfach, da zu punktieren. Und erst heute hatten wir, der erste Patient hatte 135 Kilo, der zweite 134 und die dritte 110 Kilo. Und auch wenn wir mittlerweile Ultraschall gezielt punktieren, ist es so, dass uns sehr bewusst ist, dass es da sehr schnell zu einem Problem kommen kann, weil wir müssen ja dieses Loch von 6, 7 mm auch wieder verschließen. Und dafür haben wir spezielle Verschlusssysteme und beim ersten Patienten ist das wirklich an die Grenze gestoßen. Das heißt, man hat das bis zum Anschlag drinnen und weiß, es geht sich gerade noch aus oder eben nicht. Und das muss man mit einem, und eine solche Blutung kann, brauche ich Ihnen nicht sagen, lebensbedrohlich sein oder eine schwere Morbidität nach sich ziehen. Das Planungs-CD, wenn man was anschaut, findet man auch was man nicht sehen möchte, wie zum Beispiel gar nicht so selten. In 20% der Fälle findet man Incidentalome oder Malignome. Auch die dritte Patientin, die wir heute gemacht haben, hatte Nierenzellkarzinom. Das wird dann abgesprochen mit einem Urologen von einem anderen Krankenhaus, wie wir da jetzt vorgehen. Klappe zuerst, Tumor zuerst, das macht es auf jeden Fall nicht einfacher. Wie schaut es mit der 30-Tages-Mortalität aus? 1 bis 1,5% in diesen rezenten Studien. Und auch mit dieser Dritt- oder Viertklassengeneration an Klappen haben wir diese Undichtheiten deutlich reduziert. Das heißt, eine relevante Insuffizienz gibt es mittlerweile selten. Was schon ein Problem ist, ist der Schrittmacher. Und ich merke, das ist eine so dieser Angstthemen der Leute. Er kloppen können, schreiben, Herr Doktor, aber ja, kein Schrittmacher. Und das höre ich immer wieder. Und warum ist das so, dass der Schrittmacher so häufig ist? Also in den Studien zwischen, sage ich mal, 5 und 30%. Sage einmal, wir sind ungefähr so bei 15%. Und der Grund ist der, dass das Erregungsleitungssystem sehr knapp an dem Aortenannulus liegt. Und je tiefer ich die Klappe und je mehr Kalk dort ist und je mehr ich das an die Wand presse, das ist so ein mechanisches Trauma, aber es gibt auch noch andere Gründe. Und das ist wirklich noch für mich ein ungelöstes Problem. Es wäre wünschenswert, wir könnten weniger Schrittmacher indizieren. Schlaganfall ist das zweite Angstthema der Leute. Und von 100 Menschen ungefähr, bei denen wir den Eingriff machen, sage ich immer, haben circa 2 bis 3 einen Schlaganfall. Und das hängt natürlich auch davon ab, wer das diagnostiziert. Also wenn wir Kardiologen das machen, sind wir immer bei 1,4%. Wenn das der Neurologe macht, bei 9%. Wichtig ist, dass wir leider, obwohl wir allerhand Material auffangen können, und das ist jetzt von Muskelgewebe, von Klappen, von Thrombus, von Zellstoff, allem möglichen, in so kleinen Körbchen, gibt es leider derzeit noch keine harte Evidenz, dass es ein System gibt, mit dem wir den Schlaganfall verlässlich verhindern können. Wichtig für uns dann später ist natürlich, dass der Zugang zu den Koronarien nicht erleichtert wird durch den Draht. Und die Gerinnungstherapie, da gibt es ganz viele Studien, die jetzt laufen oder schon abgeschlossen sind. Momentan ist es immer noch so, dass man in den meisten Fällen eine duale Blättchenhemmung oder bei Indikation zur oralen Antikoagulation für eine kurze Zeit, also einen Monat, noch einen Thrombozytenaggregationshemmer dazu gibt. Wir halten die Klappen eigentlich ganz gut. Also wir haben von den Letztgenerationsdaten Klappen sehr gute Daten. Die Erstgeneration haben eine erhöhte Neigung zur Degeneration gehabt, aber grundsätzlich zeigen diese Klappen ein sehr gutes Ergebnis. Zweiter Teil, und ich hoffe, dass ich halbwegs in der Zeit bin, ist die Mitralklappe. Ja, das war eine rhetorische Frage, danke. Die Mitralklappe, Sie sehen es hier, schaut aus wie ein Fallschirm, und während die Aortenklappe, sage ich immer, relativ einfach ist wie ein Rödel, ist die Mitralklappe hochkomplex, und ich sage es ehrlich, ich habe es noch immer nicht ganz verstanden. Aber das, was ich Ihnen gern mitgeben möchte, ist, wir dürfen nicht Äpfel mit Birnen verwechseln. Und das ist ganz entscheidend. Das heißt, wenn Sie von heute mitnehmen die Frailty, die Gebrechlichkeit als eines, und das zweite noch, primäre Mitralinsuffizienz ist nicht gleich sekundäre Mitralinsuffizienz, dann denke ich, dann freue ich mich. Ja? Warum ist das so? Weil bei der primären Mitralinsuffizienz, ich habe da ein Bild mitgebracht, ist es so, dass hier ist ein kleines Köpfchen von einem Papillarmuskel ausgerissen, die Klappe schlägt durch, dieser klassische Dreschflegel, ein Flehl, also ein grundsätzliches Problem der Klappe selbst. Während bei der sekundären Mitralinsuffizienz die Klappe selbst eigentlich gesund oder nur gering verändert ist und die Geometrie verzogen ist durch die Veränderung im Bereich des Ventrikels oder im Bereich des Vorhofs. Und dass das natürlich eine ganz andere Konsequenz hat, ist wichtig. Wir können die Mitralinsuffizienz quantifizieren, damit wir auch nicht nur diesen optischen Eindruck, sondern auch Messwerte haben. Und wissen muss man, dass eine medikamentöse Therapie für die primäre Mitralinsuffizienz, also für einen Prolaps, für einen Flehl, gibt es eigentlich nichts, was in irgendeiner Form etabliert ist. Das heißt, wir können maximal sagen, bei der akuten MI, wir können mit Nitraten oder Diuretikern versuchen zu stabilisieren, werden aber relativ rasch einen mechanischen Support brauchen, bis wir dann schließlich zur OP britschen. Und bei der chronischen, schweren Mitralinsuffizienz primärer Natur, muss man sagen, geht die Herzinsuffizienztherapie vor, aber die Klappenerkrankung selbst kann ich dadurch nicht günstig beeinflussen. Das gleiche im Prinzip wie bei der Aortenstenose, ich brauche immer ein schweres Vitium und ich brauche Symptome, die darauf zurückzuführen sind. Und dann stelle ich im Prinzip die Indikation zur OP, und zwar dann, wenn die Linksventrikelfunktion erhalten ist. Das ist ganz entscheidend. Ist sie nicht erhalten, dann muss ich mir überlegen, okay, kann ich dem Patienten etwas anderes anbieten, und eine Möglichkeit ist ja auch ein interventionelles Verfahren. Wir haben viel Erfahrung bei den gesamten Klappeninterventionen von den Chirurgen, wir müssen nicht alles neu erfinden, aber Tatsache ist, dass von Patienten, die eine Indikation haben, nach den Richtlinien bei einer schweren primären Mitralinsuffizienz operiert zu werden, dass ungefähr knapp die Hälfte nur operiert wird. Also nur die Hälfte von denen, die man operieren sollte. Und die Gründe dafür sind mannigfaltig. Und immer wenn es einen Mangel gibt, dann gibt es ein Interesse, hier was zu entwickeln. Und so hat ein Chirurg, ein Mailänder, der Ottavio Alfieri, den ich immer wieder bei den Kongressen sehe, eine Idee gehabt, man macht es einfach, ich mache einfach in der Mitte, hier, Sie sehen das hier, aus dem vorderen Segel und dem hinteren Segel, die nähe ich zusammen, mache also ein Double Orifice und mit dieser Edge-to-Edge-Repair reduziere ich die Mitralinsuffizienz. Also ganz simpel, und er hat Daten und da hat sich gerade bei denen, die einen Ringkalk gezeigt haben, eigentlich ganz brauchbare Ergebnisse gezeigt. Der Unterschied ist nur, und das ist wichtig, dass man eben nicht jeden chirurgisch ideal sanieren kann. Und dann ist dieses MitraClip-System jenes System, das das nachbildet. Ich darf das nicht laut sagen, aber es ist immer, ich sage immer zu den Patienten, es ist eine 20.000 Euro teure Wäschekluppe, die sie bekommen. Und die imitiert das ausgezeichnet und so schaut das aus. Das ist ein rechter Drum, das hat vorne auch so 7 mm, hinten sogar 8. Und man punkt, da ist es in Vollnarkose, weil das alles TE gesteuert ist. Und dann geht man von der rechten Seite auf die linke über das Septum, implantiert dann den Clip, indem man das ausrichtet. Hier sehen Sie ein 3D-Bild davon. Wir sitzen im linken Vorhof, schauen auf die Mitralklappe runter und dann beginnt immer das Fischen. Und dann kommen so kleine Greifzangen runter mit so Zähnen drinnen aus Metall. Und dann kann ich schauen, ob ich die Segel adäquat erwische. Und wenn nicht, habe ich dann noch mehrere weitere Versuche. Und wenn ein Clip nicht reicht, kann ich noch einen zweiten geben. Und habe dann am Schluss im 3D, wenn es läuft, eigentlich das Ergebnis, wie Sie es vorher beim Chirurgen gesehen haben. Und funktionell, das war vorher die MI, und so hat sie nachher ausgeschaut. In diesem Fall war es ein Patient mit einer sekundären Mitralinsuffizienz, der davon deutlich profitiert hat. Es bleibt natürlich immer ein kleines Loch im interatralen Septum. Das hilft dem Patienten auch auf das kleine Druckventil und das verschließt sich aber in dem Großteil dann innerhalb eines Jahres. Und was Sie hier sehen, das Gleiche kann ich auch machen beim Prolaps. Links der Prolaps, rechts nach dem Prolaps der Clip und links die MI, das ist die ganze Farbe vorher. Und rechts danach, also es ist wirklich auch eine gute Sache. Und weil das eine gute und in den meisten Fällen auch sichere Therapie ist, steigen diese Implantationszahlen massiv an. Nicht alles ist möglich. Eine Mitralstenose ist natürlich eine Kontraindikation, eine Endokarditis ist eine Kontraindikation. Oder auch, wenn das hintere Segel fehlt, kann ich es nicht machen, das ist klar. Und so komme ich in den letzten 3 Minuten zu der sekundären Mitralinsuffizienz. Und da möchte ich nur, dass Sie mitnehmen, die Klappe ist nicht das Problem. Wir sind jetzt bei den Birnen. Ja, die Klappe ist nicht das Problem, sondern das Problem ist, dass der Ventrikel, der Herzmuskel, erkrankt ist. Und durch die Geometrieveränderungen kommt es zu einer Störung dieser, denken Sie an das Bild mit dem Fallschirm, dieser Mitralklappe, die wird verzogen, die Klappenbeweglichkeit funktioniert nicht mehr und sie wird irgendwann einmal undicht. Und da müssen wir alles ausgeschöpft haben, was die Herzinsuffizienztherapie über die Jahre aufgebaut hat und was belegt ist. Und Tatsache ist aber, dass nicht alle eine optimale Dosis haben und eben auch aufgrund des eingeschränkten linken Ventrikels der Komorbiditäten sehr viele gar nicht operiert werden können. Und deshalb ist es in den letzten Jahren zu einem Augenmerk auf das gekommen, wen sollten wir damit mit einem Clip versorgen. Wenn also die Operation, die konventionelle Operation ein höheres Risiko hat, vielleicht könnte eine interventionelle Technik helfen und da hat es 2 Studien gegeben. Die eine, die Coop, die deutlich positiv war und die andere, wo das nicht so klar war und da hat für viel Verwirrung gesorgt und letztlich, und versuchen Sie gar nicht die Tabelle im Detail zu lesen, geht es eigentlich, oder was man gezeigt hat, ist, dass in den Zentren, in denen mehr Erfahrung ist, ein besseres Ergebnis, weniger Komplikationen, dieser Eingriff positiv gelaufen ist. Aber vor allem, und das ist jetzt die Take-Home-Message in dem Bereich, je weniger weit fortgeschritten die Herzinsuffizienz des linken Ventrikels ist, beziehungsweise die Dilatation des linken Ventrikels, die Größe eben des linken Ventrikels oder die Abnahme der Pumpfunktion auf der einen Seite und auf der anderen Seite je schwerer die Undichtheit ist. Jetzt kann man sagen, im wienerischen Nona. Aber ich glaube, auf das müssen wir auch im Alltag schauen. Und wie machen wir das? Und jetzt bin ich noch ein letztes Mal bei diesem Volumina, dass wir derzeit, sage ich einmal, unglückliche sogenannte Cut-offs haben für die Mitralinsuffizienz, für die sekundäre. Und dass es eben in diesem Bereich, in dem wir sagen, das ist so ein intermediärer Bereich, offensichtlich einen Teil gibt der Patienten, bei denen die Mitralinsuffizienz eine treibende Kraft ist der Herzschwäche und die sollten wir versorgen, während es beim anderen keine treibende Kraft ist. Und ich habe jetzt 25 Minuten nicht ganz gebraucht und darf noch eine Minute kurz was zu MedBee sagen, das ich gemeinsam mit 12 Kollegen, Ärzten gegründet habe. Und zwar aus einer ganz einfachen Motivation. Sie sitzen alle hier, sie sind hoch motiviert, sozusagen, obwohl der Sauerstoff knapp ist, man hört sehr viel, man lernt sehr viel. Und mir ist es dann immer so gegangen, wenn ich dann vom Patienten bin oder in einer Diskussion mit einem Kollegen, denke ich mir, ja, da war was, aber wie war das genau? Ja, und wenn ich dann nachgeschaut habe, habe ich das nicht gefunden, weil halt zum Beispiel das eine Kongressfoto genau zwischen meinen letzten Urlaubsfotos vermischt war oder der USB-Stick wieder nicht in der Tasche oder der Zettel, wo ich die Sachen früher aufgeschrieben habe, den habe ich nie digitalisiert. Und das war die Grundidee zu MedBee, die eigene digitale Bibliothek aufzubauen, kostenfrei, unlimitiert Daten hochzuladen, sowohl am Computer als auch auf jedem Smartphone-Device und mit einer Volltextsuche auch in dem Moment rasch wiederzufinden, wo man es braucht. Und auf der anderen Seite sich mit dem Netzwerk auszutauschen. Jeder von uns hat ein Netzwerk aufgebaut. Man kann in MedBee nur mit seinem wirklichen Namen drinnen sein. Das wird mit der Ärztekammer gemeinsam überprüft, um so sich digital so einfach wie bei WhatsApp auszutauschen, aber datenschutzkonform. Und das, was wir immer mehr machen, ist, dass wir aktiv gute Inhalte anbinden. Also jetzt vom Bern-Bruckmeier Verlag, vom Springer Verlag gibt es immer smartphone-optimierte Inhalte, immer mit dem Original dazu. Und zum Beispiel die gesamten europäischen Herzklappenrichtlinien, Smartphone optimiert mit insgesamt 87 Lernkarten, wie wir sie nennen. Und ich kann, wenn ich sage, na, ob das stimmt, was dort steht, mit einem einzigen Klick springe ich genau an die Stelle von der 50-Seiten-Guideline, um es dann im Detail nachzulesen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.